Hey, hier ist Lara, Geschäftsführerin von Immocation. Wenn du Dienstleister oder Unternehmer in der Immobilienbranche bist, dann hör jetzt gut zu. Denn über 160 Aussteller sind dieses Jahr auf dem Immocation Festival dabei, darunter Branchen-Startups, aber auch bis hin zu großen Marken wie Jysk, Airbnb, Panasonic und IKEA. Wir sind bereits zu über 80% ausgebucht, also werde Teil dieses exklusiven Netzwerks und präsentiere dein Business vor 1000 potenziellen Kunden und vor allem, ganz, ganz wichtig, echten, aktiven Immobilieninvestoren. Wir haben hier keine Menschen reingeholt, die nicht investieren. Alle sind aktiv, alle sind wirklich potenziell deine Kunden. Geh jetzt auf immocation.de/Aussteller und sicher dir deinen Stand und reihe dich ein, neben eben Startups bis hin zu großen, prestigereichen Marken. Und jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch.
Finanzierung war eine eigene Hürde. Wir haben damals viel mit Finanzierungsvermittlern zumindest am Anfang versucht. Das ging aber irgendwie echt nach hinten los, weil wir waren beide nicht so einfach als Kunden. Also er ist ein bisschen schwieriger, weil er ist auch, sage ich mal, er hat Geschäftsführerposition und so weiter und so weiter und ein paar andere kleine, ich sag mal, Beteiligung. Das heißt, er passt jetzt nicht in diese klassische Schablone von vielen Banken rein. Da muss schon ein bisschen was, sage ich mal, Nischigeres ran. Und bei mir war das Problem, mein ganzes Gehalt kam ja aus Mieteinkünften, ne? Und dann war ich teilweise damals, also das war damals auch eine absolut verrückte Story, wie ich diese Finanzierung noch bekommen habe, weil ich hatte irgendwie so einen Minijob bei einem Startup für 3 Monate aber nur, weil dieses Startup ist dann irgendwie gegen die Wand gefahren. Das wusste ich aber vorher nicht, ne? Und genau im 3. Monat habe ich dann die Finanzierung bekommen und der Banker meinte, das ist diese 500 Euro, die ich da auf Minijob-Basis bekommen habe, machen jetzt den Unterschied, deshalb kriegen sie jetzt die Finanzierung.
Ja, das. Manchmal muss es passen, also, vom Timing auch, ne?
Ja, nee, das war absolut, absolut verrückt, aber deswegen, wir waren beide halt echt nicht einfach finanzierbar.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute habe ich hier das Vergnügen, mit Emma zu sprechen. Emma ist 35 Jahre alt, wohnt jetzt aktuell in Berlin und hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Emma hatte einen sicheren Job als Unternehmensberaterin mit einem guten Gehalt und hat 2024 den Schritt gewagt, ins Vollzeitunternehmertum zu gehen als Immobilieninvestorin in Co-Investment-Strukturen. In der Story steckt einiges drin und deswegen, liebe Emma, freue ich mich heute sehr, dass du da bist und wir darüber sprechen können. Willkommen, Emma.
Dankeschön, grüß dich. Ja. Ich freue mich auf alles nochmal aufzurollen.
Ja, genau, denn in deiner Story steckt einiges drin, deswegen freue ich mich, das alles mit dir aufzurollen. Wir kennen uns ja, weil du ja auch Teilnehmerin warst in der Masterclass in einer meiner Masterminds. Deswegen durfte ich deinen Weg auch so ein bisschen mit betreuen im Laufe der Jahre und habe das alles mitbekommen. Und das finde ich unglaublich inspirierend, was du bislang gemacht hast. Du hast ja, long story short, jetzt aktuell 14 Wohnungen im Bestand in privaten und GmbH-Strukturen, auch mit einem Partner zusammen. Aber lass uns gerne vorne anfangen, damit jeder nachvollziehen kann, wie es überhaupt dazu kam. Weil du hast diesen Job dann irgendwann gehabt und irgendwann gesagt, nee, ich will nicht mehr. Ich möchte schneller finanziell frei werden und das mit Immobilien. Aber wie kam es überhaupt dazu? Wo kommst du her? Wie bist du zur Wirtschaft gekommen, zur Immobilie? Erzähl so mal ganz kurz deinen Werdegang. Den finde ich nämlich auch spannend.
Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, das war alles so ein bisschen Zufall, Bauchgefühl und die richtigen Menschen am richtigen Ort. Das wäre irgendwie so die Zusammenfassung. Also weil jetzt von Haus aus habe ich eigentlich gar nichts mit Immobilien zu tun. Ich habe einfach ganz klassisch, ja, ich habe BWL studiert. Dann habe ich also in verschiedenen Ländern praktisch, in den Niederlanden und dann später in Kopenhagen, in Dänemark. Und habe tatsächlich jetzt irgendwie nicht so viel mit Immobilien zu tun gehabt, war Unternehmensberaterin direkt nach dem Studium, ich glaube so 7 Jahre bei einer der großen, sage ich mal, amerikanischen Beratungen. Das hat mega Spaß gemacht, also es war wirklich, wirklich ein toller Job. Aber es war kein Job für lange oder für die Ewigkeit. Und deswegen habe ich dann praktisch dann, sag ich mal, Ende 23 war das dann die Entscheidung getroffen, von Kopenhagen wegzuziehen, nach Berlin zu ziehen, zurück nach Deutschland zu gehen, aber auch die Beratung an den Nagel zu hängen, weil ehrlicherweise, ich war auch, glaube ich, da an dem Punkt einfach angekommen, wo ich sehr ausgebrannt war und einfach in dem Job keine Zukunft mehr gesehen hatte und mich dann in dem Sinne auch neu orientieren wollte. Und eigentlich wollte ich wieder zurück in eine Anstellung und irgendwas anderes machen, aber dann kam doch alles anders.
Dann kam alles anders, genau, dazu kommen wir gleich. Du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, so ein bisschen zur Einordnung, du kommst ja aus NRW, du bist aufgewachsen, hast dann in Maastricht und Kopenhagen studiert und dann eben bei dieser Unternehmensberatung gearbeitet. Wie kam es dann überhaupt zur ersten Wohnung? Weil du hast ja jetzt mittlerweile ein bisschen eskaliert. Aber wie kam es überhaupt zur ersten Wohnung? Wie kamst du darauf und wann die erste Wohnung zu kaufen?
Das war tatsächlich Kategorie Zufall. Also eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich hatte mich damals hat meine Mutter tatsächlich einfach nach einer Wohnung gesucht, weil sie musste umziehen. Und sie hatte einen Hund, das war so ein 50-Kilo-Tier, so eine Kuh. Und mit so einer Kuh braucht man beim Vermieter eigentlich gar nicht ankommen, ne? Und nach einer relativ kurzen Zeit haben wir dann verstanden, okay, die findet einfach keine Wohnung zur Miete. Mhm. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, ja, okay, dann kaufen wir halt irgendwie eine. Wir müssen ja eine Lösung finden. Und ich sag mal, da war ich ja schon auch länger in der Beratung, oder ich war schon in der Beratung gewesen. Und ich weiß, Marco und Stefan reden ja auch so immer von der Sparrate zum Beispiel. Also ich habe eigentlich in der Beratung, also man verdient schon sehr gut. Das Gute ist aber auch, man hat eigentlich gar keine Zeit, das ganze Geld auszugeben, weil man einfach die ganze Zeit nur arbeitet. Und deswegen hatte ich schon einiges, sag ich mal, immer wieder zurückgelegt. Und das habe ich dann einfach, damit habe ich dann diese erste Wohnung gekauft.
Und wann war das?
Genau. Ja? Das war 2018.
2018, genau. Wo?
Die Wohnung in Köln.
Ach so, in Köln, okay. Und einfach genau. zur Einordnung, weil es auch spannend ist, wie waren die Konditionen damals, so ganz grob? Wie Kaufpreis, Fläche, Konditionen?
Ja, Kaufpreis, die Wohnung habe ich gekauft, das darf man heute keinem mehr erzählen, 100, ich glaube für 110.000 oder so, das war jetzt Köln, sage ich mal, so B-Lage innerhalb von Köln, B- bis C-Lage. Die Konditionen, ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 56 Quadratmeter, ganz klassisch, in Köln-Neubrück, falls es jemandem was sagt. Also so ein bisschen, ja, so mittlere Lage. Mehr Konditionen gab es tatsächlich nicht, weil ich habe die Wohnung damals in Cash gekauft. Damals dachte ich, das wäre eine richtig gute Idee, damit die Bank bloß nicht mein Geld bekommt. Heute würde ich das anders machen, aber tatsächlich war das auch einfach sehr schwer ich war ja schon in Dänemark, es war sehr schwer aus dem Ausland irgendwie einen Kredit zu bekommen in Deutschland und deswegen haben wir die damals einfach zusammengeworfen und Cash gekauft.
Okay, und knapp unter 2000 Euro den Quadratmeter, also würde ich sagen, sehr guter Kauf. BK-Rendite entsprechend nicht so gut, wie sie sein könnte. Hast du die bis heute unbeliehen oder hast du die dann später irgendwie nachbeliehen?
Ich habe sie tatsächlich bis heute unbeliehen. Die läuft in anderthalb Jahren aus der 10-Jahres-Frist.
Okay.
Und dann werde ich die wahrscheinlich entweder umverkaufen oder verkaufen oder vielleicht in die GmbH überführen, mal gucken, weil die läuft eigentlich ganz gut, die ist sehr gut vermietet. Aber genau, also beliehen habe ich sie, die Wohnung nicht mehr.
Okay. Bisher. Da wohnt deine Mama noch drin.
Nee, da wohnt jetzt eine Mieterin drin.
Ah, okay, aber okay, cooler Anfang. Das heißt, genau. Okay, für deine Mama gekauft, mittlerweile vermietet, 10-Jahresfrist bald vorbei in zwei Jahren und du hast ein schönes Vermögen aufgebaut. Was ist dir heute wert?
Ich glaube so, ja, ist ein bisschen wieder runtergegangen. Ich glaube so 180, 190. Genau.
Okay, also Kaufpreis war 110, da kam noch ein bisschen was wahrscheinlich an Kaufnebenkosten dazu. Ne, Sanierung, Renovierung im Laufe der Zeit. Okay, genau, also machst du einen kleinen Überschuss, wenn du verkaufen solltest oder zumindest im Bestand. Okay, und wie ging es dann weiter? Du hast die eine Wohnung für deine Mama gekauft. Du hast ja dann bis heute drei weitere im Privatbestand gekauft. Wie ging es weiter?
Genau.
Wie kamst du dazu wiederum?
genau, also die eine Wohnung habe ich jetzt gekauft. Die andere, das ist tatsächlich keine Wohnung, das ist eine Doppelhaushälfte, auch im Bergischen Land bei uns. Die habe ich so ein bisschen meinen Eltern abgenommen. Das heißt, das ist sozusagen ein bisschen Familienbestand, wo ich meine Eltern rausgekauft habe. Und die zwei weiteren Wohnungen, das ist einmal in der Nähe von Koblenz, in Bad Ems heißt das. Tatsächlich auch sehr ähnlich. Zwei Zimmer, irgendwie 54 Quadratmeter. Das war 2021, also 3 Jahre später. Und dann die letzte Wohnung, und das ist auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen wieder in die ins nächste Thema, dieses Co-Invest drüber. Die habe ich erst 2024 gekauft, dann schon in Berlin. Das war sozusagen, da kommen wir wahrscheinlich noch später drin zu, das war so ein Testkauf für das Co-Invest. Also ich habe die praktisch selbst gekauft, aber wir haben schon mal damit das Co-Invest getestet.
Ah, okay, aber genau. Ihr habt dann ein bisschen schon so getan, als ob ihr zusammen kaufen würdet, ne, und habt das Co-Invest getestet. Und dann hast du gekauft. Okay, also du hast jetzt bis 2024 sind wir 4 Wohnungen im Bestand. Wie sieht's aus von den Cashflows und Vermögenssituationen bei diesen 4 Wohnungen? Wie viel Vermögensüberschuss hast du sozusagen bezogen auf realistischen Marktwert abzüglich Restschuld?
Ja, also ich meine, das eine ist auch, sage ich mal, das eine ist ja diese Doppelhaushälfte aus 2007, die ist jetzt schon 20 Jahre sozusagen im Familienbestand, deswegen da ist es auch einiges gewachsen. Mhm. Also ich glaube, zusammen sind die Sachen wahrscheinlich so irgendwas knapp unter 1 Million wert. Mhm. Ich denke mal, wenn ich die Kaufpreise ganz kurz im Kopf zusammen addiere, 400. Ja, so für 600, 700 gekauft und jetzt irgendwann irgendwo unter 1 Million wert. Aber teilweise sind das halt auch Sachen, also die sind zwischen 2 Jahren im Bestand und 20 Jahren im Bestand.
Ne? Okay, ja, verstehe. Und also soliden Vermögensüberschuss von einigen 100.000 Euro aufgebaut. Also 300.000, 400.000 Euro Vermögensüberschuss. Und ich nehme auch an solide Cashflows, oder? Weil du hast ja die erste Wohnung unbeliehen. Alleine, das heißt, da steckt Eigenkapital eigentlich drin, aber dafür bekommst du gut Cashflow raus. Wie sieht es mit den Cashflows aus? Also wie viel hast du ungefähr auf privater Ebene vor- und oder nach Steuern?
Ja, tatsächlich ist nur die letzte Wohnung beliehen. Mhm. Also die drei ersten, da ist tatsächlich, oder die drei ersten, eine von denen haben wir zwischenzeitlich mal als sozusagen Zusatzsicherheit gegeben für einen anderen Kredit. Die letzte von 24, die in Berlin, die ist beliehen. Aber die anderen, eigentlich alles, was an Miete reinkommt, ist halt sozusagen auch Cashflow. Mhm. Die heben wir uns gerade auf, also soll nicht so bleiben, dass die, sage ich mal, eine recht magere EK-Rendite erwirtschaften. Wir halten uns das gerade noch offen, um sie zum Beispiel bei irgendwelchen Finanzierungen als Zusatzsicherheit und sowas mal zu benutzen. Bisher hatten wir einfach noch nicht den Bedarf, aber sobald vielleicht das erste Mehrfamilienhaus kommt, wird das dann ein interessantes Thema.
Okay, cool. Ja. Also mit deinem neuen Partner, ne, zu dem wir gleich kommen, mit dem wir zusammen
sind. Genau.
Ja. Genau, ja, mega, genau. Spannend. Okay, dann hast du da schon mal eine solide Basis aufgebaut. Dann bist du ja nach Berlin gekommen, Ende 23 hast du gekündigt und bist dann Anfang 24 nach Berlin gezogen. Und das war ja, hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, ich kenne dich ja auch ein bisschen schon, dein Orientierungsjahr, hast du gesagt, ne? Erste wichtige Frage, wie kam es dazu, dass du gekündigt hast? Also, weil du hast ja gesagt, du warst nicht ganz so zufrieden am Ende. Du hast viel gearbeitet, viel verdient auch, konntest nicht so viel Geld ausgeben. Aber wie hast du es geschafft oder warum hast du diesen riesigen Schritt gemacht von einer festen, sicheren Unternehmensberaterin mit einem guten Gehalt? Du bist ja viel rumgereist auch, nehme ich an, ne? In der Zeit, hast viel gesehen, gute Sparrate, gute Bonität. Hättest ja auch sagen können, ich kaufe weiter, ne, separat, also sozusagen on the side Immobilien, wie du es vorher gemacht hast. Warum dieser Schritt?
Ja. Also ich glaube, Präferenzen ändern sich oder Prioritäten. Ne? Ich glaube, damals, als wir auch irgendwie alle angefangen haben mit dem ersten Job, dachte man, Corporate Ladder, hoch das Ding, guten Job, tolle Urlaube, irgendwie, keine Ahnung, das war so ein bisschen das Ziel. Und dann irgendwie 6 Jahre später, dann dachte man sich, eigentlich will man einfach ein bisschen entspannen und auf der Couch liegen, mal ab und zu, vielleicht. Ich glaube, das war einfach, also die Unternehmensberatung war einfach kein langfristiges Modell. Man hat eigentlich nur für das Wochenende gelebt, wenn überhaupt. Das war irgendwie, also ich habe mir so mein Leben nicht vorgestellt langfristig, glaube ich, ne? Und es ist zwar einiges, sage ich mal, am Ende des Monats auch da geblieben, aber man hatte halt keine Zeit, irgendwie damit irgendwas anzufangen, ne? Und es war halt immer, es war auch einfach sehr stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, deswegen auch die Sache am Ende war ich auch wirklich sehr ausgebrannt und wollte das einfach auch nicht mehr und wollte einfach was nach was anderem sehen, auch gerne mit weniger Gehalt. aber vielleicht ein bisschen mehr, ja, nicht unbedingt Work-Life-Balance, aber zumindest weniger Stress. Das war so ein bisschen das Ziel gewesen.
Ja, ich glaube, das kennen viele, damit können sich viele identifizieren. Deswegen lass uns ins Detail ein bisschen mehr gehen, auch so ins Mindset rein, weil wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt, die zuhören und Zuhörerinnen, denken sich, ja, erkenne ich mich wieder. Eigentlich will ich da gar nicht mehr weiterarbeiten und oder vielleicht meinen Job ein bisschen reduzieren, mehr Zeit für mich haben, mehr Zeit für meine Familie haben, mehr Zeit fürs Reisen haben. Trauen sich aber, diesen Schritt zu machen. Was war dein Plan? Weil du hattest 4 Wohnungen, davon konntest du ja noch nicht leben. Wie hast du es geschafft, erstens das Geld überhaupt zu bekommen, um dieses Orientierungsjahr dir leisten zu können? Und was war damals dein Plan? Die nächsten Schritte?
Ja, also in der Unternehmensberatung, ich hatte tatsächlich einen sehr tollen Mentor und es war auch gerade so ein bisschen so eine Downturns-Zeit, wo auch einfach Stellen abgebaut werden mussten, weil es einfach nicht so viele Projekte gab. Ich war vor allem in der erneuerbaren Energie, in den erneuerbaren Energien unterwegs und damals gab es einen kleinen Dip in dem Thema. Und ich hatte einen ganz tollen Mentor, der einfach gesagt hat, hey, du willst doch eh gehen, du willst doch eh wegziehen. Lass mich mal gucken, was ich für dich organisieren kann. Und der hat mir eine wirklich gute Abfindung organisieren können, womit ich dann, sage ich mal, nach Berlin ziehen konnte und erstmal zumindest wusste, okay, jetzt ohne große Ausgaben kann ich damit irgendwie vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr über die Runden kommen, aber kann wirklich schauen, dass ich was finde, was mir wirklich Spaß macht, dass die nächste Station gut wird. Und es gab keinen Plan tatsächlich. Also es gab den Plan, ich ziehe nach Berlin, ich gucke mich um. Ich habe damals auch mein LinkedIn geupdatet und schon mal mein Motivationsschreiben fertig gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt geht's wieder in die Anstellung, mal gucken was. Und dann hatte ich tatsächlich, und das wahrscheinlich zum Thema Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte so ein Gespräch mit einem gewissen Herrn Groszewski damals. so schließt sich der Kreis. Ich weiß nur, wir haben damals einfach telefoniert, weil ich hatte zumindest die Idee. Ich hatte damals auch schon die Masterclass angefangen oder ich war mitten in der Masterclass. Da waren wir zusammen in der Mastermind sozusagen. Und ich habe mir einfach überlegt, dass das Immobilienthema habe ich ja dann angefangen zu verstehen so ein bisschen. Das hat mich auch wirklich interessiert. Ich hatte ja schon so nicht mehr eine Basis und fand es einfach spannend zu erfahren, okay, wie hätte ich eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe, besser machen können oder richtig. Und ich hatte das Gefühl, da steckt mehr in dem Thema und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und damals war ja mein, ich glaube, ich hatte euch damals angefragt, so hey, ich kann so ein bisschen von allem, aber nichts richtig. Habt ihr irgendwie ein Praktikum für mich, ne? Und ich glaube, das war damals relativ wegweisend, weil du damals gesagt hast, so hey, ne, das ist alles schön und gut, aber dann machst du irgendwie 3 Monate Vollgas und dann gehst du in einen Job und dann bist du wieder weg von dem Thema. Wie wär's denn, wenn du einfach es mal ausprobierst, ne? Und ich habe dich jetzt mal ausgelacht, das weiß ich noch. Ich fand die Idee komplett, die war komplett die Lulu.
Ich auch noch. Ja.
Also genau, ich hätte dich erstmal ausgelacht und meinte so, nee, komm Martin, das ist doch verrückt, ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch zu dem Takeaways von dem ganzen Thema. Ich glaube, es braucht auch manchmal einfach diese Menschen, die dir es einfach vorleben, einmal mal vorerzählen oder dich so ein bisschen pushen, dir das mal vorzustellen, weil, keine Ahnung, ich komme aus einer Familie, das sind alles Angestellte, sowas wie Selbstständigkeit, das gibt's bei uns einfach nicht. Das ist komisch, das ist für andere, ne? Nachdem ich dich dann ausgelacht habe, habe ich mich aber dann hingesetzt und gesagt, okay, aber was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Also ich habe gerade meine Abfindung, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich das einfach mal probiere? Ich gebe mir ein Ja, ich komme schon irgendwie über die Runden und gucke einfach am Ende des Jahres, okay, ist das was? Und wenn es nichts ist, dann kann ich ja immer noch in meinen alten Job oder hoffentlich nicht in meinen alten Job, aber in irgendeinen anderen Job zurückkehren. Genau.
Cool, das heißt, ja, ich freue mich sehr, dass unser Gespräch oder Gespräche da so geholfen haben, weil ich weiß auch noch, du warst eben so in dieser Bindungsphase und ich habe riesiges Potenzial in dir gesehen, weil ich meine, du warst sehr erfolgreiche Unternehmensberaterin, du hattest eine Abfindung, ne? Du bist in eine neue Stadt gezogen, du warst richtig motiviert, richtig hungrig, du hattest im Prinzip, wie du auch sagst, nichts zu verlieren und deswegen haben wir gesagt, hey, probier's doch einfach aus, ne? ich habe dir Ideen gegeben vielleicht, wo du weitermachen kannst, wie du es weitermachen kannst und du hast einfach gewagt. Also du hattest kurz gesagt die Vision, aber noch nicht ganz so die Strategie, ne? Das Ziel dahin, den Weg dahin, wie du sie erreichst. Und manchmal ist das, genau, denke ich, gerade wichtig. Ne? Man muss die Vision haben, den Sprung ins kalte Wasser wagen. Und der Weg dorthin ergibt sich manchmal automatisch, wenn man das Ziel vor Augen hat. Ja. Okay, ja, mega, ja, cool. Das heißt, genau, wir hatten dann telefoniert. Du hast dann gesagt, ja, why not? Wie ging es weiter? Weil du hattest ja diese 4 Wohnungen, du hattest ein bisschen Geld, aber das brauchtest du eben fürs zum Überleben quasi, genau, um weiterleben zu, genau, können. Wie ging es dann weiter? Was waren die Next Steps?
Genau. Also die Wohnungen haben mich so irgendwie so ein bisschen über Wasser gehalten, dann zusammen mit der Abfindung. Das war zumindest ganz gut. Und dann habe ich eigentlich angefangen, ich habe mich erstmal hingesetzt, ich habe natürlich überlegt, was will ich überhaupt? Bin dann relativ schnell einfach zu dem Entschluss gekommen, naja, okay, ich möchte das Thema mit Immobilien machen. Ich schaff's aber nicht alleine, weil ich habe kein Einkommen, ich habe keine Bonität. Die Banken werden mich auslachen. Ich kann den Weg nicht alleine gehen und eigentlich bin ich auch, also ich finde in Teams zusammenarbeiten toll oder einfach so ein bisschen, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Deshalb kam das Thema Co-Invest, sage ich mal, relativ schnell auf den Tisch. Und dadurch, dass ich, sage ich mal, da hatte ich auch schon die Masterclass oder gerade erst abgeschlossen, glaube ich, dadurch, dass ich auch das Netzwerk, sage ich mal, an Investoren hatte, habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, einen Co-Investor zu suchen, einfach über verschiedene Kanäle, verschiedene Gruppen. Ich bin dann auch, also es war so ein bisschen die erste Hälfte vom Jahr 24, bin da relativ viel in Deutschland auch rumgetingelt, so ein bisschen, man könnte es Investoren-Dating nennen, habe mich mit verschiedenen Leuten getroffen, ausgetauscht. Und im Endeffekt halt dann auch den Co-Investor gefunden, mit dem ich ab da und bis heute zusammen investiere, was auch wirklich, wirklich gut klappt. Und ich glaube, der Grund war einfach, dass wir einfach sehr kompatibel sind. Also wir haben einfach sehr auch komplementäre Skills, sage ich mal. Ne? Also den Co-Investor, für den ich mich dann, wo wir uns dann zusammen gefunden haben. Es ist einfach, er hat einen guten Job, er hat sehr gute Bonität. Nicht viel Zeit, fast gar keine Zeit eigentlich dann, möchte sich aber natürlich auch, sage ich mal, ein entsprechendes Vermögen oder Immobilienportfolio aufbauen und auf der anderen Seite bin halt ich habe viel Zeit, aber mir fehlen genau die Sachen, die er auch hat. Deswegen hat das auch echt gut gepasst und ich glaube auch so vom Persönlichen, das war einfach nur eine Bauchgefühlentscheidung. Das heißt, nach dem halben Jahr ungefähr Investorendating und zurechtfinden, haben wir uns dann auch entschieden, den Weg zusammenzugehen.
Und das war auch cool, weil dein Partner jetzt war ja auch in einer Mastermind von mir, witzigerweise.
Zufällig
in einer anderen, ja, weil ihr habt ja beide die Masterclass gemacht und ihr wart dann in meiner Alumni-Gruppe beide drin, die ich ja führe für meine Masterminds und ich glaube, ich konnte euch sozusagen gegenseitig auch nochmal persönlich bestärken, ne? Dass ich da beide von euch jeweils kannte und so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Okay, und dann habt ihr... Ja?
Nee, weil ich glaube, er hatte, im Gegensatz zu mir, hatte er auch genau diese Strategie, weil ich glaube, damals hat er nämlich die Masterclass gemacht, weil er sich gedacht hat, okay, ich schaffe das nicht alleine, sowas mir aufzubauen, aber ich mache diese Masterclass einfach mal trotzdem, um dieses Wissen aufzubauen und um mir hoffentlich im Anschluss, sage ich mal, auch einen Investmentpartner zu suchen. Ja. Also bei ihm war das, sage ich mal, Teil des Plans. Ich bin da so ein bisschen, ja, mal gucken, was man mit Immobilien so machen kann. Ne? Ja, und ja, genau.
Okay, sehr gut. Also dann lasst uns da weitermachen. Ihr habt euch kennengelernt, wart kompatibel, eher Geld, Bonität, keine Zeit. Du Zeit, Motivation, keine Bonität und zumindest und aus, also und nicht ausreichend vieles Geld, ne? Ja. Wie habt ihr dann weitergemacht? Ihr habt dann beschlossen, euch kennengelernt, dass alles passt. Ihr habt über Ziele gesprochen, nehme ich an, und über die Strategien. Ja. Aber wie ging es dann weiter? Was habt ihr beschlossen? Was habt ihr gemacht?
Genau, also wir haben, ich glaube, uns einfach erstmal so ein paar Mal verabredet, auch in Person getroffen, so ein bisschen überlegt, was könnten wir zusammen machen. Und dann haben wir tatsächlich so ein bisschen auch auf Rat, ich glaube, das ist auch so, in der Theorie könnte man das so machen, glaube ich, dass man so ein Co-Investment erstmal testet, indem man sagt so, hey, wir kaufen jetzt mal zusammen je eine Immobilie zum Beispiel. Wir tun so, als würden wir die zusammen kaufen. Wir durchlaufen den ganzen Prozess. Wir analysieren zusammen, treffen die Entscheidungen, bla bla bla. Kaufen die aber trotzdem separat in Privatbestand, weil falls wir dann doch merken, irgendwie funkt das nicht, irgendwie ist das nicht ganz gut oder passt das nicht, dann kann man immer noch, sage ich mal, relativ unkompliziert auseinandergehen. Ne? Weil so eine GmbH ist schon, sage ich mal, das ist schon Commitment. Ne? Deswegen, um da nicht jetzt direkt, sage ich mal, von 0 auf 100 zu gehen, haben wir dann erstmal je eine Wohnung zusammengekauft.
Genau. Separat, also sozusagen separat. Aber genau. War so getan, als ob ihr zusammen kaufen würdet. Mhm. Ey, das, genau. Und das, genau das finde ich so gut, weil genau das erzählen wir immer, ne, bei Immocation. Bodo und ich auch bei den Abschlussworkshops und so weiter. Und die haben es einfach gemacht, weil wir sagen auch immer, die GmbH ist ja wie eine gesellschaftsrechtliche Ehe. Man ist dann verheiratet und ich meine, du gehst ja auch nicht zum Altar mit jemandem, den du gerade an der Bar kennengelernt hast. Du hast ja vorher eine Dating-Phase, ne? Du musst dich irgendwie anders kennenlernen, bevor du zum Altar gehst. Und wir sagen auch immer, wenn man in den Bestand gemeinsam investiert, dann führt ja kaum ein Weg an einer gemeinsamen Gesellschaft vorbei. Ja. Das heißt, man sollte sich anders kennenlernen und das ist meistens entweder über Fix und Flip, wo vielleicht einer kauft und der andere dann mit Darlehensform Geld beisteuert. Oder eben so, wie ihr es gemacht habt, dass man so tut, als ob man gemeinsam vielleicht sogar eine GmbH hätte und dann sich schon gemäß der Stärken und Aufgaben aufteilt und dann gemeinsam in die Akquise geht und entsprechend der Stärken sich aufteilt und dann aber jeder für sich separat eine Wohnung kauft, um sich kennenzulernen und zu gucken, wie man wirklich in Krisensituationen funktioniert. Also mega geil, ihr habt genau umgesetzt.
Ja, genau. Und das war das, glaube ich, das war so ein bisschen die Schwierigkeit an der ganzen Sache zumindest, weil wir haben relativ schnell verstanden, okay, wir würden jetzt nicht sagen, wir werden nie Fix und Flip machen, aber das sollte nicht die Basis der Strategie sein. Die Basis soll wirklich Buy and Hold sein und dann kannten wir uns halt gerade seit einem Monat oder was oder zwei und das war uns einfach so ein bisschen zu hart, dann direkt zusammen eine GmbH zu gründen und alles andere. Und deswegen haben wir da so ein bisschen den Rat befolgt und gesagt, okay, wir probieren es einmal mal aus, aber dann lief alles so, so unproblematisch und so einfach so natürlich, dass wir uns, glaube ich, wir hatten uns damals getroffen zum Notartermin wir hatten gerade die Wohnung irgendwie gekauft oder am Notartermin und dann schon gesagt, okay, lass die GmbH und das passt schon.
Ah, geil. Und wart ihr jeweils separat, also jeweils bei dem anderen, bei der Beurkundung mit dabei oder nicht? Als ihr separat noch gekauft habt, die Wohnungen?
Er hat seine Wohnung in Köln gekauft und ich habe meine in Berlin gekauft. Ach. Das war sozusagen diese Wohnung Nummer 4 in meinem Privatbestand von 24, ne? Wir haben uns sozusagen von der anderen Seite Deutschlands angefeuert.
Und wie habt ihr das, weil das ist immer eine Theorie, klingt das so gut, aber jetzt ganz praktisch, wie habt ihr das dann gelöst? Weil du warst ja in Berlin, er in Köln. Ihr habt so getan, als ob ihr zusammen kauft, aber wie habt ihr das konkret gelöst? Also Finanzierung, Akquise, wenn du in Berlin warst und zum Beispiel er ja in Köln eine Wohnung kaufen wollte und er ja auch selber finanzieren musste bei der Bank. Wie habt ihr das konkret mit der Aufgabenteilung so gelöst, dass es sinnvoll war, ohne GmbH?
Also wir haben uns damals ehrlicherweise noch nicht ganz so viel Gedanken über Aufgabenteilung und was ist wirklich fair gemacht. Also uns war klar, dass wir irgendwie unsere Fokusbereiche haben und haben werden. Am Anfang haben wir tatsächlich alles, ich nenne es jetzt mal in Klammern, ineffizient zusammen gemacht. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben zusammen echt viele Objekte besprochen. Das war so ein gemeinsames Lernen auch. Ne? Wir haben so irgendwie Objekte zusammengesprochen und dann irgendwie gemerkt, boah, das ist ja nichts, das ist ja, die Wohnung ist nichts. Ne? Und wir haben relativ viel zusammengerechnet, Kaufangebote geschickt und so weiter und so weiter. Finanzierung war eine eigene Hürde. Wir haben damals viel mit Finanzierungsvermittlern zumindest am Anfang versucht. Das ging aber irgendwie echt nach hinten los, weil wir waren beide nicht so einfach als Kunden. Also er ist ein bisschen schwieriger, weil er ist auch, sage ich mal, er hat Geschäftsführerposition und so weiter und so weiter und ein paar andere kleine, ich sag mal, Beteiligung. Das heißt, er passt jetzt nicht in diese klassische Schablone von vielen Banken rein. Da muss schon ein bisschen was, sage ich mal, Nischigeres ran. Und bei mir war das Problem, mein ganzes Gehalt kam ja aus Mieteinkünften. Ne? Und dann war ich teilweise damals, also das war damals auch eine absolut verrückte Story, wie ich diese Finanzierung noch bekommen habe. Weil ich hatte irgendwie so einen Minijob bei einem Startup, für 3 Monate aber nur, weil dieses Startup ist dann irgendwie gegen die Wand gefahren. Das wusste ich aber vorher nicht. Ne? Und genau im 3. Monat habe ich dann die Finanzierung bekommen. Und der Banker meinte, dass es diese 500 Euro, die ich da auf Minijob-Basis bekommen habe, machen jetzt den Unterschied. Deshalb kriegen sie jetzt die Finanzierung.
Ja, das. Manchmal muss es passen vom Timing auch, ne?
Ja, nee, das war absolut, absolut verrückt. Aber deswegen, wir waren beide halt echt nicht einfach finanzierbar.
Okay.
Und deswegen hatten wir auch echt lange viel zu kämpfen mit diesen ganzen Finanzierungsthemen. Und ich glaube, im Endeffekt war das einfach so ein Bauchgefühl, dass man halt gesagt hat, okay, es passt gut. alles andere kriegen wir irgendwie besprochen. Wir hatten jetzt genug Drama mit diesen ganzen, vor allem Finanzierungen. Wir werden schon einen Weg finden, so nach dem Motto. Wir haben uns jetzt nicht wirklich so überlegt, okay, du machst das, wir machen einfach alles zusammen und lernen dabei halt auch.
Klar, ne? Das ist ja auch die Magie und der Werdegang des Co-Investments, denke ich, ne? Wie das klassisch ist. Hm. Weil am Anfang ist es ja auch einer der riesigen Vorteile, man ist zusammen und man ist motiviert und man gibt sich einfach gegenseitig Energie dadurch. Ne? Man committet sich gegenseitig, man macht alles gemeinsam, aber dadurch macht man es halt und hat richtig Spaß daran. Und bei, ne, bei ja. Bodo, mehr erzähle ich ja auch manchmal, war das ja auch so. Wir sind ja ab und zu, immer am Anfang auf die Baustelle gemeinsam gefahren und haben über Fliesen und Fugenfarben diskutiert, wie so ein altes Ehepaar. Bis wir dann festgestellt haben, ja, irgendwann müssen wir uns ja aufteilen, ne? Auch übrigens dank Marco und Stefan, das sind ja auch für uns sehr wichtige Freunde und Mentoren, die irgendwann gesagt haben, ja, aber teilt euch ja mal auf, weil ihr könnt euch ja sinngemäß nicht immer auf Ewigkeiten über die Fliesen und Fugenfarben unterhalten. Ihr müsst euch ja aufteilen, damit überhaupt die Skalierungseffekte entstehen können, ne? Aber ich denke, normal und wichtig am Anfang, alles oder vieles gemeinsam zu machen, sich kennenzulernen, gegenseitig zu motivieren und dann kommt irgendwann die Aufgabenteilung, wenn man sich kennengelernt hat und weiß, wie man gegenseitig tickt. Okay, gut, dann habt ihr also erfolgreich euch getestet, die Dating-Phase war erfolgreich, jeder separat eine Wohnung gekauft, bei dir mit einer tricky Finanzierung, aber es ging weiter. Wie war der nächste Schritt? Ihr habt euch dann dazu entschieden, gemeinsam eine GmbH zu gründen. Aus dem Vorgespräch weiß ich, ihr habt jeder eine Holding gehabt oder gegründet und dann unter dieser Holding 50-50 eine vermögensverwaltende GmbH gegründet. Richtig?
Genau. Vermögensverwaltende. Also wir haben beide auch die Holdings dafür gegründet, genau.
Okay, ihr habt dann beide neue Holdings gegründet, darunter dann 50-50 die vermögensverwaltende GmbH. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, vermögensverwaltende GmbH ist von Vorteil, wenn man Bestand einkauft, ne? Wohnungen in eurem Fall, weil man auf die Mieteinnahmen 15% Körperschaftssteuer nur bezahlt, ohne Gewerbesteuer zu bezahlen, weil es ja kein Gewerbebetrieb, sondern reine vermögensverwaltende Tätigkeit. Und dann habt ihr die gegründet. Mit welcher Idee und mit welcher Strategie? Also Paolo Geld und Bonität, du Zeit. Aber lass uns mal konkret da reingehen. Holding, 50-50 VV, wie sollte das Geld da reinkommen? Wer sollte für die Finanzierung haften? Wie war die Idee? Und wie wird es dann gelebt auch im Endeffekt?
Genau. Also das war auch, sage ich mal, so ein längerer Prozess, weil wir haben uns da auch schon, sage ich mal, gut Gedanken gemacht. Wir haben uns mehrmals hingesetzt zusammen, so ein bisschen an der Strategie gefeilt, weil wir haben uns auch gefragt, okay, wo wollen wir kaufen? Was wollen wir kaufen? Und für wen? Und wie teilen wir unsere Arbeit auf? Ich glaube, das war auch, fand ich, relativ tricky, weil dazu, fand ich, auch gab es jetzt nicht so viel Ideen, also sowas wie, keine Ahnung, ChatGPT und sowas, das war doch damals in den, sag ich mal, Kinderschuhen. Jetzt ist das mein einziger und bester Mitarbeiter, aber damals, genau, also es war, das fand ich tatsächlich ein bisschen tricky, weil, also wir beide, also Paolo und ich, Paolo ist der Co-Investor, ich weiß nicht, ob du den Namen schon gesagt hast, Paolo, Grüße.
Hallo Paolo, grüße dich raus.
Wir haben uns da relativ lange hingesetzt und einfach auch, weil wir wollten immer, dass es fair ist. Es war uns jetzt, glaube ich, auch, ich glaube, das war auch ein großes Learning. Es ist nicht so wichtig, dass es wirklich, man kann es nicht so machen, dass immer es komplett 50-50 ist. Manchmal wird der eine mehr reinbringen, manchmal der andere. Das ist einfach so. Aber es war uns wichtig, dass, sage ich mal, das Grundgerüst sich für beide fair anfühlt. Und im Endeffekt haben wir dann so die Entscheidung getroffen oder die Strategie, also erstmal grob, er bringt das Eigenkapital rein und die Bonität vor allem und ich vor allem, sage ich mal, die Arbeit, also das ganze Operative. Was bedeutet das im Klartext? Also Bonität ist klar, wir müssen ja trotzdem, weil die GmbH ja auch noch relativ jung ist, wir haften oder bürgen ja eh für jedes, sage ich mal, Darlehen, das ist gleich. Aber seine Bonität ist das, was sozusagen auch uns die Darlehen von der Bank gibt. Und Eigenkapital bringt er rein. Unsere Strategie, die wir auch damals festgelegt haben, war natürlich, also wir versuchen praktisch immer 100% Finanzierung zu bekommen. Die Nebenkosten müssen wir einfach aus EK tragen. Ich glaube, vor allem bei einer GmbH oder wir kaufen auch dazu kommen wir jetzt ein bisschen später, aber wir kaufen auch in relativ guten Lagen, deswegen ich habe das jetzt noch nicht in den Mund genommen, mal die Nebenkosten irgendwie versucht, bei der Bank noch reinzufuschen. Aber wir haben uns damals halt entschieden, er wird ungefähr das EK für die Nebenkosten plus wahrscheinlich ein bisschen darüber reinbringen. Und ich mache halt die ganze Arbeit. Das bedeutet praktisch von Akquise Bis zur Vermietung erstmal mache ich einfach alles und dann halt, sage ich mal, die ganzen Admin-Sachen auch noch on top. Und da haben wir damals einfach ja mehrere verschiedene Modelle auch aufgefahren. Okay, wie könnten wir das fair machen? Und jetzt haben wir uns an das Endresultat war, er gibt das EK rein, sage ich mal, zu einem sehr günstigen Zins in die GmbH. Und dafür mache ich die ganze Arbeit und bis Stand heute bekomme ich auch kein Gehalt. Also wir behalten auch alles in der GmbH, wir wollen nicht ausschütten, es soll vermögensbildend sein, es soll jetzt nicht irgendwie mein Unterhalt bezahlen. Aber ich glaube so, ich denke mal, ab der zweiten Hälfte dieses Jahres könnte es auch sein, dass ich mir zumindest ein ganz kleines oder wir mir ein ganz kleines Gehalt rauszahlen, um einfach noch ein bisschen auch meine eigene Basis aufzubauen. Aber sage ich mal, das war so die Strategie oder ist die Strategie der GmbH. Es soll vor allem zur Vermögensbildung stattfinden.
Okay. Genau.
Ein kurzer Break für alle B2B-Partner. Hier ist nochmal Lara. Auf dem Immocation Festival triffst du als Dienstleister oder Unternehmer aus der Immobilienbranche nicht einfach irgendwen. Du triffst über 5000 Immobilieninvestoren, die Kapital haben und vor allem aktiv in der Umsetzung sind. Unser Tipp für dich: Buch dir nicht nur einen Ausstellerstand, sondern sicher dir jetzt noch direkt einen der wenigen exklusiven 80-minütigen Experten-Deep-Dives dazu. So zeigst du deine Expertise live vor deiner perfekten Zielgruppe und alle Infos dazu findest du auf immocation.de/Aussteller. Sicher dir jetzt einen der letzten Standplätze oder eben auch noch Deep-Dives dazu und freu dich dann am Netzwerken und an neuen Connections und neuen Kunden. Wir sehen uns in Leipzig.
Okay, und lass uns das, also eigentlich kann man sagen, 1:1, so wie wir das ja auch mit Marco und Stefan machen, ne? Bodo, Marco, Stefan und ich, also sehr ähnlich von der Struktur. Und konkret.
Wir hatten auch ein bisschen Inspiration.
Ja, aber es ist ja gut.
Ein bisschen Copy-Paste.
Ja, genau, dafür machen wir das Ganze. Ja. Wir wollen ja das vorleben und zeigen, wie es geht. Deswegen ist halt total gut, wenn du das umsetzt. Am Beispiel der ersten Wohnung. Ihr habt die 2024 gekauft in Berlin für einen Kaufpreis von 220.000. Das waren 3,6 auf dem Meter, 3,6, 3,7 ungefähr. Also ein guter Preis, ne, für die Lage. Das war in Wilmersdorf?
Genau, Wilmersdorf.
In einer guten Lage von Berlin-Wilmersdorf. Du hast jetzt hier geschrieben in deiner Portfolioübersicht ein Gesamtinvest von 282.000. Also da kam nochmal 62.000 drauf, ne, auf den Kaufpreis. Und jetzt steht hier Kredit 235.000. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur rechne, 282.000 minus 235.000, das waren 47.000 Euro Eigenkapitalbedarf.
Genau.
Erstens, Finanzierung bei der Bank. Die GmbH hat wahrscheinlich das Darlehen aufgenommen. Ihr musstet aber beide bestimmt Bürgschaften abgeben, richtig?
Genau.
In welcher Höhe? Weißt du das noch?
Ja, volle Kaufpreis, volle Kredithöhe.
Also 235, aber nicht jeweils, sondern hälftig oder jeweils?
Damals tatsächlich jeweils. Jetzt machen wir das anders. Jetzt ist das meistens, dass wir das hälftig machen. Damals beide.
Ja, genau. Also am Anfang ist es auch üblich her. Man muss nur darauf aufpassen, ne? Irgendwann der Bank zu sagen, nee, liebe Bank, das ist eine Überbesicherung. Sie haben ja die Immobilie als Sicherheit. Und dann wollen viele Banken am Anfang, wie bei euch ja auch, von beiden die volle Bürgschaft haben. Das führt aber auf Dauer zu einer Überschuldung, ne? Da muss man aufpassen.
Genau.
Da habt ihr dann nochmal zusammen die Bürgschaft abgegeben. Und wie kamen jetzt die 47.000 in die GmbH? Weil die GmbH hat den Kredit bekommen, musste aber Kaufnebenkosten bezahlen, Sanierung, Renovierung vielleicht ja auch noch.
Genau.
Wie
genau.
kam das Geld da rein?
Also das... Also ich glaube, das meiste tatsächlich war auch hier Sanierung, Renovierung, also klar Nebenkosten, das war tatsächlich, Nebenkosten waren relativ klein, ich glaube 8%, also es war kein Makler drin und der Rest, es war einfach eine Kernsanierung sozusagen bei der Wohnung. Wie kam das Geld da rein? Durch Gesellschafter, Darlehen, also das war auch sozusagen einer der Strategiesachen, die wir von Anfang an geklärt haben und zwar vor allem Paolo gibt halt das EK rein für 10 Jahre als Gesellschafterdarlehen zu und bekommt sozusagen über die Jahre, sage ich mal, nur den Zins.
Den Mindestzins.
Und nach 10 Jahren bekommt er. Genau.
Ja.
Genau.
Und nach 10 Jahren dann entfällig getilgt oder was habt ihr zur Tilgung vereinbart?
Wird nicht getilgt, alles zusammen sozusagen am Ende. Also nur Zinsen fließen jetzt erstmal.
Okay, das ist sehr gut, weil dann kann die Gesellschaft wachsen eben, ne? Weil dann muss nur die Annuität gezahlt werden an die Bank, aber nicht dann an den Geldgeber.
Genau.
Okay, also in eurem Fall Mindestverzinsung von 0,5%?
Ja, genau.
0,53. Genau, sehr detailreich. keine Tilgung endfällig in Jahrzehnten. Das ermöglicht die GmbH dass sie wachsen kann. Okay, bei uns ist es ja ein bisschen anders. Ne? Wir haben ja gesagt, wir machen die ersten 3 Jahre tilgungsfrei. Ab Jahr 4 machen wir dann Tilgung von 3%. Aber dann nicht auf 10 Jahre, sondern sozusagen langfristig, weil wir die Immobilien ja im Bestand behalten wollen. Das heißt, da ist ein kleiner Unterschied, aber sehr gute Gestaltungsmöglichkeit, wie ihr das gemacht habt. Okay. Dann haben, dass wir alle auch verstehen können, ne, im Detail, wie die Struktur aussieht. Ging es dann weiter? Wie war die weitere Strategie? Das war die erste Wohnung, die ihr in Berlin gekauft habt. Ihr habt jetzt Ende 25 10 Wohnungen in der GmbH gehabt und habt jetzt nochmal 2 weitere in diesem Jahr in Berlin angekauft. Beurkundet, richtig?
Stand heute praktisch haben wir jetzt 10 Wohnungen. Stand heute. Davon sind, sage ich mal, 8 in der Vermietung schon, sage ich mal, aktiv und die 2 sind noch so ein bisschen in diesem Dazwischen-Limbo. Also die werden jetzt renoviert und gehen dann später in ein paar Monaten.
Und was ist mit den 2 ausgegrauten Wohnungen in deiner Portfolioübersicht?
Da haben wir, also genau, es gibt gerade nochmal 2 Wohnungen, da haben wir die Zusage bekommen.
Ach so.
Da sind wir gerade in den letzten, sag ich mal, wir gehen nochmal mit dem Sachverständigen durch, weil das werden auch alles 2, sag ich mal, oder eine sehr große Sanierung und eine kleinere Renovierung. Da sind wir gerade in den letzten Zügen, Kaufverträge sind bestellt, aber sie sind sozusagen noch nicht gekauft.
Okay.
Das ist sozusagen die Pipeline, genau. Ja, also 10 Wohnungen Stand heute und ein bisschen was in der Pipeline.
Okay, ja, verstehe. Dann lass uns erstmal in das Portfolio reingehen, bevor wir dann nochmal zu den Standorten und Strategie kommen. Also Standorte nur ganz kurz. Ihr habt gekauft in Berlin und bei Berlin. Also vor allem Berlin, Bernau bei Berlin und Eberswalde. Da sind eure Wohnungen.
Genau.
Und ihr habt...
Genau.
Bis heute 10 Wohnungen gekauft zu einem Kaufpreis von 1,34 Millionen. Ihr habt einen Gesamtinvest bis heute gehabt von ungefähr 1,68 Millionen, laut Portfolioübersicht. Und ihr habt Kredite aufgenommen, also Darlehen bei Banken, in Höhe von 1,46 Millionen. Das heißt, wenn ich das einfach mal abziehe, heißt das im Umkehrschluss ungefähr habt ihr 220.000 roundabout an Eigenkapital in der eben besprochenen Struktur reingenommen, ne? Über Darlehen. Dabei nehme ich an, macht ihr das so, dass Paolo pro Objektkauf ein Darlehen reingibt, richtig? Immer das benötigte
Kapital. Genau, also wir setzen uns praktisch bei jedem Objekt zusammen. Davor habe ich sozusagen schon mal einen Plan gemacht. Okay, was glauben wir, werden wir ausgeben? Also Nebenkosten sind klar, aber sowas wie Renovierung, Möblierung, da kommen ja gleich zu viele der Wohnungen, sind auch nochmal komplett möbliert. Basierend darauf, sage ich mal, gibt dann Paolo das EK rein pro Objekt.
Okay, genau. Das heißt, 220 ungefähr an EK jetzt reingesetzt und ihr habt Mieteinnahmen bei den 10 Wohnungen, noch ohne die nicht gekauften, sondern nur die 10, von roundabout 10.100 Euro. 10.166 Euro pro Monat. Und habt eine Annuität bei den Banken von 7.130.
Pro 10.000. Ich weiß nicht gerade, wo du bist. Also,
ach so, sorry, ich bin schon bei der Q3-Miete.
Ach so, ja. Also Mieteinnahmen, sorry. Ja, genau, Mieteinnahmen.
Also kurz nochmal.
Perfekt.
Ihr habt, sagen wir mal, jetzt in Q2 habt ihr 7.500 Euro Mieteinnahmen, weil ihr noch einiges renoviert saniert. Aber jetzt in Q3, wenn ihr das jetzt renoviert saniert habt und so vermietet habt noch, wie es jetzt aktuell geplant ist, konservativ, werdet ihr jetzt in den nächsten Monaten eine Miete haben von 10.100 Euro, roundabout.
Genau.
Das heißt, ihr habt ungefähr 2.800, 2.900 Euro Überschuss nach Annuität, weil ihr habt dem gegenüberstehend 7.100 Euro ungefähr an die Bank, was sie bezahlt. Also roundabout kann man eigentlich sagen, 3.000 Euro habt ihr Überschuss. Wenn man die Annuität an die Bank abzieht. Und ihr habt insgesamt, wenn ihr das so vermietet bekommt, eine Brutto-Mietrendite jetzt bezogen. Das ist wichtig. Die Mieten bezogen auf die Kaufpreise plus Sanierungen. Oder wie hast du das gerechnet?
Genau, wir rechnen Kaufpreise plus Sanierungen.
Mhm. Also Kaufpreise plus Sanierungen ohne Kaufnebenkosten, so rechnen wir das auch, um es einfach vergleichbar zu machen. Mhm. Habt ihr dann 9,1% Bruttomietrendite.
Ja, also genau, echt, im Schnitt.
Mhm. Im Schnitt, echt erstaunlich, echt beachtlich. Finde ich mega, wie ihr das gemacht habt. Und lasst uns genau da reingehen. Warum Berlin? Warum Bernau bei Berlin? Warum Eberswalde? Und wie kommt es zu diesen 9,1% Mietrendite?
Ja, also ich meine, Paolo und ich haben uns natürlich damals am Anfang ganz klar dafür entschieden, wir kaufen die Immobilien da, wo ich wohne, weil dann kann ich schnell, da sein. Ich glaube, eins der großen Learnings war auch sogar, also ich wohne selbst, man könnte sagen, ein bisschen im Norden von Berlin, sogar die erste Wohnung Wilmersdorf. Das ist halt eine 45-Minuten-Fahrt hin. Ne? Ich mag den Süden sehr gerne, deswegen kaufen wir da auch gerne. Aber das ist wirklich, also vor allem bei Berlin, es muss in der Nähe sein, sonst fährt man sich tot. Ne? Und deswegen haben wir so ein bisschen so um meinen Wohnort praktisch, ich sag mal, einen 1-Stunden-Radius grob gezogen und gesagt, was ist da interessant? Und dann hat es sich tatsächlich einfach ergeben. Also ich habe erstmal ein bisschen größer geguckt, verschiedene Orte abgefahren, so ein bisschen, also nicht ganz so strukturiert wie ihr damals, als ihr irgendwie quer durch Brandenburg gefahren seid. Ich habe so ein bisschen geguckt, okay, was ist angeboten, war dann bei Besichtigung und habe in dem Sinne so ein bisschen die Gegend kennengelernt. Und relativ schnell, es hat sich einfach in Bernau die eine Wohnung angeboten, die hat dann im Endeffekt zu der zweiten in Bernau geführt und genauso in Eberswalde. Das ist tatsächlich... aus der einen Wohnung sind dann immer mehr geworden. Also das war dann wie so ein Spinnennetz Ding. Genau, und Berlin einfach, weil ich hier vor Ort bin. Und die Strategie so ein bisschen, also wir haben uns das dann auch überlegt. Ich meine, Berlin ist schon eine A-Lage, definitiv. Aber dann, wenn wir nur in Berlin kaufen würden, würden wir wahrscheinlich nicht so viel, sage ich mal, Cashflow erwirtschaften. Und die GmbH muss sich ja vor allem tragen. Das ist ja wichtig auch für die Banken, dass zumindest die GmbH sich so schnell wie möglich selbst tragen kann, dass wir halt nicht immer nachschießen müssen. Ne? Und deswegen haben wir uns halt damals entschieden, okay, wir kaufen in Berlin. In Berlin, sage ich mal, kaufen wir, ich nenne es jetzt mal Kategorie Bruchbuden. Also nicht, weil das schlechte Wohnungen sind, sondern einfach, wir kaufen genau das, wo Eigennutzer erschrocken rausstolpern. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel die allerletzte Wohnung, die jetzt ausgegraut ist. Die haben wir auch also bekommen. Da war irgendwie, die ging, glaube ich, am Montag auf ImmoScout online. Dann am Dienstag war die Besichtigung, bis zum Mittwoch wollten die den Kaufpreis haben und am Freitag wollten sie eigentlich den Notar bestellen. Also es war eine verrückte Zeit, Timeline, die Wohnung komplett runtergewohnt, wirklich gute Lage, Steglitz, also jetzt nur so als Beispiel. Da ist aber auch jemand in der Wohnung drin gestorben und ich war ein bisschen länger da, weil ich mich echt gut mit dem Makler verstanden habe. Wir haben schon die ganze Sanierung zusammen geplant. Und dann kamen dann Leute rein und das war ein Eigennutzer und das war ganz herrlich, weil die haben alles kritisiert, die fanden die Wohnung ganz, ganz schlimm. Das sowas kann doch keiner vermarkten. Und ich so, okay, ich bin genau da, wo ich sein soll. das sind so die Wohnungen, die wir in Berlin vor allem suchen, einfach weil du kannst halt preismäßig nicht mit Eigennutzern mithalten. Wenn die anfangen mitzubieten, dann kannst du eigentlich direkt einpacken, ne? Deswegen ist das so ein bisschen so der eine Teil der Strategie. Das sind dann wirklich werthaltige Objekte mit einer guten Wertsteigerung, die aber natürlich cashflow-mäßig, die sollen sich von selbst tragen. Das ist definitiv plus minus, sehen wir gleich. Plus minus sollen die sich selbst tragen, aber da ist einfach die Hauptstrategie Wertsteigerung und einfach gute langfristig vermietete Objekte im Portfolio haben. Und auf der einen anderen Seite, um das halt auch wieder auszugleichen, haben wir die WG-Vermietung. Da sind wir auch so ein bisschen reingerutscht, einfach hat sich so ein bisschen ergeben. Aber was machen wir? Deutschland hat ja generell Problem mit Pflegeberufen, mit Pflegefachkräften. Und da sind wir an wirklich ganz, ganz tolle Partnerschaften reingekommen mit internationalen, sage ich mal, Vermittlern, aber auch Schulen, also Pflegeschulen, die praktisch Leute aus dem Ausland holen nach Deutschland, die dann hier die Pflegeausbildung machen, um hier dann als Pfleger, als Pflegehelfer und in diesem ganzen Bereich zu arbeiten. Da ist anscheinend auch die Gegend jetzt im Norden von Berlin, also so Eberswalde, Bernau ist auch echt stark, die haben da sehr viele Pflegeschulen Und das genau ist ein bisschen das zweite Modell. Das heißt, wir stellen diesen Leuten die WGs zur Verfügung, WG-Zimmer für 3 Jahre, für die Ausbildung. Was gut ist, weil natürlich haben diese Leute irgendwie weder Schufa noch irgendwelche anderen, sage ich mal, normalen Sachen. Also die haben hier eigentlich vor allem auf dem Berliner oder Berliner Umkreismarkt, die haben ja keine Chance, was zu finden. Ne? Die wissen auch noch nicht ganz, wie funktioniert das alles. Gestern wurde ich gerufen, weil sie nicht geschafft haben, die Tür aufzumachen. Also es ist wirklich, es ist ein anderer Kulturkreis, es sind sehr junge Menschen. Aber dadurch, dass wir mit den Schulen zusammenarbeiten, haben wir da wirklich ein super Netzwerk und die vermitteln uns sozusagen diese Leute, während die noch in ihren Heimatländern sind, sag ich mal, dass die halt hier ankommen können und die wissen, die haben eine Wohnung.
Cool.
Genau. Und das ist so das zweite Modell, das sind sozusagen die WGs.
Also das will ich noch festhalten, finde ich auch sehr gut. Ihr habt gute Cashflows aus diesen Wohnungen, aber ihr helft den Leuten hier anzukommen und vor allem leistet ihr echt einen nennenswerten Beitrag für die Gesellschaft, weil sie werden ausgebildet zu Pflegefachkräften und haben dann Wohnraum für die Zeit bei euch, ne? Also
ja,
so
ja.
kann's auch gehen.
Genau.
Geld machen und Gutes tun.
Genau. Also ich muss dazu sagen, ich mag es wirklich gerne, sind wirklich tolle Menschen, tolle Azubis. Man muss aber wirklich entgegenhalten, also jetzt die Wilmersdorf oder die Berlin-Wohnungen, sage ich mal, die gehen dann nach der Sanierung in die ganz normale Vermietung. Das sind, sage ich mal, fast passive Investments. Da höre ich nichts mehr von den Mietern, die machen alles selber. Die WG-Vermietung, das ist schon manchmal Hardcore. Also da muss ich wirklich permanent dran sein. Das ist nicht passiv. Das ist natürlich vom Cashflow einfach interessanter, klar. Aber das kommt halt auch nicht von alleine. Es ist extrem viel Koordination, Fehlerbehebung. Wir haben Spüli in die Spülmaschine gepackt und jetzt haben wir die ganze Küche voller Schaum zu. Also es sind einfach Fehler, die passieren, weil die teilweise es noch nicht kennen. Was? Und weil man da auch echt viel einfach, ich sag mal, Integrationstraining fast schon machen muss.
Ja, ne? Verstehe ich. Was würdest du denn sagen, weil das finde ich auch spannend, wie viel Zeitinvest hast du ungefähr pro Wohnung in der laufenden Bewirtschaftung? Jetzt, nachdem sie vermietet ist und dann einfach laufend bewirtschaftet wird. Also jetzt nicht in Berlin, sondern in der Sondervermietung.
Ja, das haben wir tatsächlich. Also ich habe dafür noch keine guten Zahlen, weil ich habe das jetzt erst seit kurzem angefangen zu tracken, weil es auch wichtig für mich ist, da zu verstehen, das ist natürlich überhaupt nicht in der Rendite drin. Ne? Meine Zeit ist gerade for free. Das habe ich jetzt seit kurzem drin, aber ich glaube schon, dass vielleicht pro Monat, pro Wohnung, das sind schon mehrere Stunden. Ne? Also einfach Kontaktzeit von Fehlerbehebung, sage ich mal, die ist noch nicht ausgegangen. Ich muss es mal ein bisschen besser darin werden zu tracken, weil mein Gefühl bisher ist auch, das erste Jahr ist auch viel, da passiert viel, da passieren auch viele Fehler, da muss ich auch dran sein, dass ich auch, sage ich mal, ne, regelmäßig auch in der Wohnung vorbeischaue und gucke, ob die schon sich ein Schimmelökosystem gezüchtet haben, weil die nicht lüften oder, also es sind einfach diese klassischen Sachen. Ab dem ersten Jahr geht es dann signifikant runter, weil dann haben die den Dreh raus. Dann wissen sie, wie man Müll trennt, dann ist halt diese ganze, ich nenne es jetzt mal Integration in den deutschen Wohnungsmarkt, ist dann auch vollbracht und dann ist es eigentlich wirklich viel besser.
Aber dann kommen wieder die nächsten ab Jahr 4 und dann geht es von vorne los.
Genau.
Okay,
genau.
Aber genau. Also wahrscheinlich so eine Mischkalkulation, schwer zu sagen, aber vielleicht pro Wohnung 2 bis 4 Stunden pro Monat oder so, ne? Würde ich mal schätzen, so von dem, was wir auch gesprochen haben. Ich will das nochmal gegenüberstellen, weil in Berlin kauft ihr, das verstehe ich auch die Strategie, cashflow-neutrale Wohnungen, die sich tragen. Ihr kauft das nicht auf privater Ebene, könnte man eben auch sagen, haben wir im Vorgespräch ja kurz besprochen, dass ihr die privat kauft, weil da habt ihr ja kaum, also nicht nennenswerte Cashflows, also keine nennenswerten Steuervorteile, weil wo keine Einnahmen sind, kann man auch nicht viel Steuern sparen. Die wären wahrscheinlich eher besser auf der privaten Ebene, aber zwei Gründe hast du mir ja genannt. Einmal, das wäre nicht gegangen aufgrund deiner Bonität, dass ihr die privat kauft, logischerweise. Und ihr wollt die wahrscheinlich auch länger halten als 10 Jahre, ne, in den GAs und dann vielleicht über Nachbleibung, ne, das Vermögensdelta mitnehmen.
Genau, weil ich glaube, die helfen uns zumindest in dem Sinne auch, weil einfach, sage ich mal, wenn man jetzt auf unser ganzes Portfolio guckt, ich nenne es jetzt mal die WG-Wohnungen, die sind schon, wir kaufen die zwar leicht unter Wert ein, aber zusammen mit Nebenkosten, die sind ja auch komplett möbliert mit Küche, die sind schon sehr hart am Limit beliehen, nenne ich es jetzt mal. Und wenn wir, glaube ich, nur solche Objekte kaufen würden, dann würde sich die Bank wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, über die Cashflows freuen. Aber so auf der bilanziellen Seite würde das eher ein bisschen schräg aussehen.
Genau, ne? Also ihr habt auf jeden Fall eine sehr gute Strategie. Ihr macht ein Gleichgewicht am Ende, ne? Zwischen Vermögensbildung und vor allem Bonitätsfähigkeit der Gesellschaft, die ihr aufbaut. Und nur einfach zum Vergleich, ihr habt die Berliner Wohnungen, habt hier mit plus minus null Cashflow. Und in den Cashflow hast du ja die Bankrate eingerechnet. Und ich nehme an, klassischerweise mit Ausfallwagnis, ne, Instandhaltungsrücklage, das ist damit einberechnet. Ne? Habt ihr ungefähr plus minus null vor Steuern, weil es ja alles in der GmbH, wo ihr 15% Steuern bezahlt. Und bei den sondervermieteten Wohnungen in Bernau und Eberswalde sehe ich hier Cashflows von 450, 330, 400, 300, 300 Euro. Also das ist der Spread, dass man das als Zuhörer auch versteht. Berlin, recht passives Investment, selbsttragend, was auch schon sehr gut ist für Berlin, vermögensorientiert. Bernau bei Berlin und Eberswalde, kein passives Investment, sondern ein aktives Investment von vielleicht eben 2 bis 4 Stunden pro Monat, aber dann 300 bis 400 Euro vor Steuern. Das muss man einmal, verstanden haben. Und in der Summe habt ihr das eben so ausbalanciert geschafft, dass ihr erwartet in Q3, jetzt wenn alles vermietet ist, bis zum Ende, 2000 Euro Cashflow in dieser konservativen Kalkulation vor Steuern erwirtschaften werdet. Also pro Wohnung im Schnitt 200 Euro. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil das ist ja auch die Basis. Von da aus wird es weitergehen und ihr habt eine Bonitätsfähigkeit, ne, der GmbH geschaffen und könnt da weiter finanzieren.
Ja, jetzt nochmal, die Zahlen sind vielleicht ein bisschen beschönigt, zumindest in dem Cashflow sind natürlich die nicht umlegbaren Kosten drin, das ist ganz klar, die Rate an die Bank, auch ganz klar. Beim Mietausfallwagnis haben wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen positiv gerechnet, einfach weil wir, also A, durch diese Partnerschaft, die einen Azubis ziehen aus, die anderen kommen direkt nach. Also das ist das Schöne auch an diesem Modell. Wir gehen damit eigentlich nicht in den Markt. Ne? Es wird direkt unter unseren Partnern verteilt. Deswegen haben wir da eigentlich fast gar keine, sag ich mal, Mietausfall. Und bei Instandhaltungen haben wir jetzt auch sehr minimalistisch gerechnet, einfach weil wir eigentlich unsere fast alle Wohnungen leerstehend gekauft haben. Die meisten brauchten eine von Kernsanierung bis leichte Renovierung. Und es steht auch erstmal nichts sozusagen an. Klar, wenn es wieder abgewohnt ist, irgendwie in 10 Jahren oder vielleicht, keine Ahnung, in 5 Jahren muss nochmal gestrichen werden, dann schon. Und das ist einberechnet, aber es sind jetzt, die ganzen großen Sachen sind halt schon gemacht.
Okay, ja? Sehr gut. Und man kann ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, einfach sagen, man könnte jetzt sich die Cashflows anschauen und die GmbH und du sagst ja auch, du beziehst ja noch kein Gehalt darüber. wie bestreitest du jetzt so dein Leben? Also ich weiß es ja, aber kannst ja noch mal.
Also ist es eine Mischung zwischen, klar, aus meinen eigenen, sage ich mal, Wohnungen, von denen wir schon gesprochen haben, kommt auch, sage ich mal, ein bisschen was an, was mir für die minimale Lebenserhaltung wichtig ist. Daneben mache ich noch so ein paar, ich nenne es jetzt mal, Freelancer-Tätigkeiten on the side. Das sind alles Immobilientätigkeiten. Da mache ich zum Beispiel einerseits sowas wie, ich unterstütze bei Neuvermietung, so ein bisschen Koordination von Handwerkern, Übergaben bis zu Maklertätigkeiten. Also eigentlich alles, was irgendwie so mir vor die Füße fällt oder zumindest sich ergibt, aber jetzt in dem groben Immobilienkontext, was ja auch trotzdem mega für uns ist, weil natürlich lerne ich dadurch auch was für unseren Bestand. Aber es macht tatsächlich auch echt Spaß, weil es sind zufällig auch dieselben Gegenden. Ne? Also zum Beispiel diese ganzen Vermietungsgeschichten mache ich ja vor allem in Eberswalde und Joachimsthal. Da haben wir auch unseren eigenen Bestand. Ne? Das heißt, dadurch lerne ich die Gegend halt noch besser kennen und kenne da mittlerweile, also ich glaube, kenne da irgendwie die Makler, die ganzen Wohnungen, die frei stehen. Das ist echt, echt cool.
Ja, stark, darauf wollte ich hinaus, genau. Du unterstützt uns ja unter anderem bei dem Bestand und das ist mega und ich finde das einfach vom Mindset her auch und von deinem Werdegang so toll, weil du hast diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht, denkst das langfristig, du baust jetzt eine GmbH auf mit deinem Partner, wovon du jetzt noch nicht unmittelbar monetär gerade profitierst, aber in den nächsten Jahren anfängst zu profitieren und dann wird es immer besser. Und du hast dir dann Tätigkeiten gesucht, eben als Freelancer, als Selbstständige, wo du aber auch nochmal weiter lernst. Du verdienst dann natürlich auch Geld, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber du machst alles im Immobilienbereich, wo du einfach viel lernst, was du wieder mitnehmen kannst in die eigene Bestandsentwicklung. Und das finde ich echt so ein par excellence Werdegang irgendwie zur Immobilieninvestorin. Deswegen finde ich das echt toll, was du gemacht hast und was du machst.
Also es macht auch wirklich Spaß. Also ich glaube, es fügt sich so langsam, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, ihr redet ja auch oft davon, dieses tief einsteigen, ne? So ein bisschen dieses tief irgendwo reingraben. Das war jetzt nicht geplant. Also wir haben nicht direkt gesagt, boah, Eberswalde wird's. Auf unserem Originalzimmer wird sich dann die alten Strategiedokumente sich anzugucken, was man dafür Wünsche und für Vorstellungen hatte und was es dann wirklich geworden ist. Aber sich da wirklich so tief in so einen Markt reinzugraben, weil jetzt kennt man irgendwie die Makler und eine Immobilie führt zur nächsten. Und da entstehen halt auch diese ganzen Effizienzen, ne? Also ich glaube zum Beispiel, du hast ja auch die Liste vor, es gibt ja zwei Objekte in Bernau, zum Beispiel das erste Objekt, das haben wir ganz normal gekauft, da habe ich einfach den Verkäufer direkt über Kleinanzeigen gefunden. Und der wollte seine Wohnung loswerden. Wir haben da ein bisschen mit rumdiskutiert. Die hatte zum Beispiel einen Quadratmeterpreis von 2.400. Ne? Die nächste Wohnung sehr vergleichbar, zwar noch bewohnt, aber tatsächlich von der Rendite sehr vergleichbar zu dem, was, sage ich mal, eine Endrendite wäre. Dann schon für 2.1. Ne? Also das führt so ein bisschen, das eine führt zum anderen und je tiefer man da drin ist, weil jetzt ruft mich auch die ganze Zeit irgendwelche Leute aus der Anlage an, dass die gehört haben, dass wir Immobilien kaufen, ob wir nicht auch ihre Wohnung kaufen wollen. Aber das sind alles so Leute aus Bayern, die haben absolut abwegige Kaufpreisvorstellungen.
Ja klar, also, aber ich sehe das in meiner Portfolioübersicht, das ist schön, genau. Mit den Jahren der Käufe werden auch die Quadratmeterpreise besser. Das zeigt so diesen Netzwerkeffekt, ne? Dass du einfach immer tiefer im Markt bist und immer bessere Deals bekommst. Okay, Emma, ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir sprechen. Wir haben echt lange und intensiv gesprochen, macht total Spaß, deinen Weg zu hören. Lass uns zum Abschluss nochmal darüber sprechen, wie es weitergeht. Weil du bist ja jetzt tief im Saft. Du willst weitermachen. Mhm. Was ist so die weitere Strategie für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre bei dir und bei euch?
Mhm. Ja. Also das eine Jahr, was ich mir ja sozusagen als Testjahr gesetzt habe, das wurde dann erfolgreich abgeschlossen sozusagen. Ich mache weiter.
Sehr gut.
Das war dann sozusagen die Entscheidung. Wie geht's weiter? Wir hatten tatsächlich auch Anfang des Jahres mit Paolo ein Strategie-Meeting. Das war mega, mega gut, um so ein bisschen dann wieder auszulegen oder nachzujustieren. Was ist die Strategie? Also ich glaube, das eine ist, wir bleiben bei unseren, sag ich mal, Geografien. Wir bleiben bei Berlin, wir bleiben beim Umlaut von Berlin. Wir bleiben bei unseren WG-Wohnungen. Da werden wir die Partnerschaften einfach langsam peu à peu ausbauen. Wir nehmen jetzt aber zwei Sachen mit rein, oder das ist so ein bisschen so ein natürlicher Werdegang. Also wir haben jetzt bisher, sage ich mal, Immobilien in guten Lagen in Berlin gekauft. Wir werden genau dieselben Immobilien weiterkaufen, aber da werden wir den ein oder anderen Flip uns mal zumindest antesten, weil den Sanierungsteil, das ist jetzt schon, da fühlen wir uns wohl. Und jetzt wagen wir sozusagen den nächsten Schritt, dass wir auch die Vermarktung wieder, den Verkauf mit reinnehmen. Aber sollen eigentlich genau dieselben Lagen sein, dieselben Kernsanierungen und dann aber mit Verkauf am Ende. Das ist einfach, um natürlich also Eigenkapital auch zu generieren, dass Paul vor allem nicht immer wieder und für Ewigkeiten da EK reingeben muss. Das ist das eine. Und dann wollen wir uns wahrscheinlich auch relativ bald an unser erstes Mehrfamilienhaus rantrauen. Genau, dann wahrscheinlich in derselben Gegend, klassisch, wahrscheinlich erstmal nicht Kategorie komplette Bruchbude, sondern wahrscheinlich eher was ein bisschen Einfacheres. Aber langfristig sollen, glaube ich, vor allem mehr, also die Wohnungen waren jetzt am Anfang und das war auch, sage ich mal, bewusst so gewählt, um warm zu werden, um zu lernen, um das Handwerkernetzwerk aufzubauen. Ich glaube, das war so eins der größten Herausforderungen. Aber da haben wir jetzt schon mal ein paar gute Kontakte und jetzt trauen wir uns auch ein bisschen auf die ein bisschen größeren Sachen ran, die dann auch hoffentlich, also die dann auch den Banken ein bisschen Spaß machen, weil du siehst ja hier teilweise, es sind so Wohnungen, keine Ahnung, 95.000, 107.000, das ist jetzt nichts, wo eine Bank Luftsprünge macht, ne?
Ja, klar.
Und es ist halt viel, es ist kleinteilig, ne? Genau.
Okay.
Genau. Das wären so die nächsten Schritte.
Sehr gut, ja, dabei wünsche ich dir und euch viel Erfolg. Ich bin sehr sicher, dass wir weiterhin von dir und von euch hören werden, wenn das so weit.
Dankeschön.
Vor allem, ich wünsche dir wirklich weiteres Wachstum. Ihr macht das aus meiner Sicht sehr organisch, sehr gesund, sehr durchdacht. Ihr überstürzt nichts, ihr habt saubere Strukturen aufgesetzt. Ihr habt euch sauber verabredet, aufgeteilt, gemäß Stärken. Und das wünsche ich euch weiterhin. Also ne, kein Overpacing, sondern weiteres gesundes, stabiles Wachstum. Denn genau so entstehen Vermögen langfristig. Also das wünsche ich dir. Und Emma, vielen Dank, dass du das geteilt hast mit uns, dein Weg. Das war extrem spannend. Schön, dass du da warst. Und ja, danke für das schöne Gespräch. Viel Erfolg.
Dankeschön, Dankeschön. Hat mega Spaß gemacht. Vielleicht, wenn ich noch so zwei kleine Sachen loswerden könnte, einfach, weil ich oft auch die Frage so ein bisschen bekomme. Ja, okay, aber wie war das und wie ist es und ist das nicht sehr verrückt und das muss man doch alles irgendwie verstehen. Ich glaube so vielleicht an andere Leute, die sich gerade diese gleichen in derselben Situation sind, vielleicht denken, boah, mein Job ist schön und gut, aber vielleicht will ich mal was selbst starten. Also ich glaube so die größten Learnings für mich waren, es ist wirklich nicht schwer. Es ist viel Arbeit, es ist mega viel Arbeit, es ist sehr komplex. Man muss auch vieles irgendwie im Kopf behalten, mitdenken und so weiter. Aber es ist nicht schwer. Also ich glaube, mit den Netzwerken, die man vielleicht auch hat, mit Online-Ressourcen, man kann sich das wirklich erarbeiten, auch wenn man gar nicht aus dem Thema kommt. Also ich glaube, da kann man heutzutage wirklich sehr schnell, sehr gut reinstarten. Und ich glaube, das andere ist, klar, man muss Einschnitte machen zam Anfang. Es ist irgendwie, ist natürlich mega schwer, irgendwie auch von so einem, sage ich mal, relativ hohen Gehalt dann auf plus minus gar nichts zu gehen und sich dann wieder hochzuarbeiten. Es ist kein Selbstläufer, aber ich glaube, im Endeffekt, was wir echt merken, es dauert alles länger. Als man denkt, es ist alles viel teurer, als man denkt, also Rücklagen oder Puffer, ganz wichtig, aber es lohnt sich auch viel mehr, als man dann gedacht hat, ne? Also ich glaube, das war das zweite ganz große Learning, es lohnt sich, aber man muss am Anfang so ein bisschen den Gürtel vielleicht enger schnüren, aber hinten raus macht es dann mehr Spaß. Also ich glaube, ich bin mega happy mit dem Weg, es hat sich mega gelohnt und ich freue mich auf die nächsten Monate, Jahre und mal gucken, was Berlin sonst noch zu bieten hat.
Ja, das Schöne ist ja, war ja bei uns auch so, ihr habt ja das mehr bezahlt wahrscheinlich eben für die Sanierung, als ihr dachtet, aber ihr habt ja auch konservativ kalkuliert bei den Mieteinnahmen, ne? Das war ja bei uns ähnlich am Anfang. Ich glaube, das ist auch der normale Werdegang. Das Wichtige ist, dass man einfach konservativ kalkuliert, ne? Man sollte nicht zu wenig bei der Sanierung kalkulieren und dann zu optimistisch bei der Vermietung, weil dann, das kann nach hinten losgehen. Wenn man konservativ kalkuliert beim Vermietungscase, wenn man konservativ kalkuliert bei der Sanierung, kann auch die Sanierung mal etwas teurer werden, ohne dass es dann irgendwie gefährlich wird. Das habt ihr auch sauber gemacht. Und ich freue mich auch, was du gerade gesagt hast, weil das klingt so einfach, ist es auch am Ende, sehe ich ja auch so. Aber am Ende muss man einfach das Wissen erstmal aufbauen und sich trauen und in die Umsetzung kommen. Mut, also Wissen mal Mut mal Umsetzung ist, glaube ich, die Formel. Mhm. Und deswegen, ich freue mich auch, dass du da bei der Masterclass warst und das irgendwie als Fundament aufbauen konntest, ne? Für dich, dass du aber auch in die Umsetzung gekommen bist. Und deswegen, Emma, weiterhin viel Erfolg und du bist eine Inspiration für andere. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao.